ARD.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine und auch jetzt über den neuen Krieg im Nahen Osten. Ich bin Anna Engelke und melde mich aus dem ARD Hauptstadtstudio in Berlin.
Und ich bin Astrid Korall in Hamburg. Heute ist Freitag, der 6. März. Wir zeichnen diesen Podcast um 11.30 Uhr auf.
Ja, Astrid, und im Weißen Haus von Donald Trump wird seit vergangenem Samstag sehr viel über den Iran gesprochen. Klar, die amerikanisch-israelischen Luftangriffe auf den Iran, die sind das bestimmende Thema in dieser Woche. Und dieser neue Krieg im Nahen Osten, der wird uns vermutlich auch noch viele weitere Wochen beschäftigen. Natürlich gucken wir auch in dieser Folge auf den Iran, aber auch auf die Ukraine. Der Bundeskanzler Friedrich Merz hatte ja bei seinem Besuch im Weißen Haus angekündigt, über die Ukraine sprechen zu wollen. Er sagte, es gebe tatsächlich zu viele Übeltäter in dieser Welt. Hören wir uns das mal an.
We have to talk about Ukraine. There are too many bad guys in this world, actually. And this is an issue we have to talk about, because we all want to see this war coming to an end as soon as possible. But the Ukraine has to preserve its territory and their security interests. We will talk about that.
Wir müssen darüber sprechen, so Merz an die Adresse von Donald Trump, der ja neben ihm im Oval Office saß. Und Merz sagte, denn alle wollten ja, dass dieser Krieg, also er meinte den gegen die Ukraine, so schnell wie möglich beendet werde. Aber die Ukraine müsse eben auch ihr Territorium und ihre Sicherheitsinteressen bewahren können. Das hat der Bundeskanzler dann noch im Oval Office hinzugefügt. Sowohl über die Ukraine als auch über den Verlauf des Krieges gegen das Mullah-Regime im Iran sprechen wir in dieser Folge mit dem Sicherheitsexperten Nico Lange und wir gehen in dem Gespräch auch auf Fragen unserer Hörer ein. Und Astrid, du und ich, wir gucken jetzt darauf, was Friedrich Merz bei seinem Besuch im Weißen Haus noch gesagt hat, zum Beispiel über Spanien. Die Regierung von Spaniens Premierminister Pedro Sanchez fühlt sich vom Bundeskanzler ja etwas unter den Bus geworfen.
Ja, Anna, und etwas ist sogar noch untertrieben. Zwischen Spanien und der Bundesregierung gab es in den vergangenen Tagen wirklich ziemlichen Ärger, richtige Spannungen. Um das zu erklären, muss ich ein bisschen ausholen. Es ist ja so, dass US-Präsident Trump ziemlich sauer auf Spanien und auch auf Großbritannien ist, weil sie seiner Ansicht nach die USA im Krieg nicht genug oder gar nicht unterstützen. Dabei geht es um die Nutzung von Luftwaffenstützpunkten. Und Spaniens Ministerpräsident Sanchez, ohnehin in der EU einer der schärfsten Kritiker von Trumps Politik und einer, der sich deutlich vom Kurs anderer europäischer Staats- und Regierungschefs abhebt, Sanchez hat auf jeden Fall den USA untersagt, die Luftwaffenstützpunkte in Andalusien für Angriffe auf den Iran zu nutzen. Das hat dann den US-Präsidenten ziemlich erzürnt und Trump wäre nicht Trump, wenn er nicht noch eine Drohung hinterhergeschickt hätte. Er hat nämlich gedroht, den gesamten Handel mit Spanien einzustellen.
Ja, genau. Es geht da ja um die Luftwaffenstützpunkte der USA in Rota. Da kann man auch mal vorbeifahren, wenn man in Andalusien im Urlaub ist. Man kommt da aber natürlich nicht nah dran. Also darum geht's. Und Trump ist sauer und jetzt kommt Merz ins Spiel.
Genau, als der Bundeskanzler dann im Oval Office neben Trump saß, hat der die europäischen Partner nämlich zunächst nicht verteidigt und hat geschwiegen, als der US-Präsident Spanien beschimpft hat. Vermutlich, weil Merz keinen öffentlichen Streit mit Trump austragen wollte. Und aus spanischer Sicht war eins noch ärgerlicher. Merz stimmte in Trumps Kritik ein, dass Spanien seine Verteidigungsausgaben nicht auf das vereinbarte NATO-Ziel anheben will. Merz hat sich dann hinterher verteidigt. Er habe hinter verschlossenen Türen widersprochen. Und zwar mit Blick auf die Drohung gegen Spanien, die Handelsbeziehungen zu kappen, habe er gesagt.
Die Handelspolitik, über die wir natürlich auch sehr ausführlich gesprochen haben, umfasst auch Spanien. Und ich habe ihm sehr deutlich gemacht, du kannst hier keinen isolierten Vertrag mit Deutschland abschließen oder einen Vertrag mit ganz Europa, aber Spanien nicht. Hier sitzen wir alle zusammen in einem Boot und das habe ich beim Mittagessen sehr deutlich ihm auch gesagt.
Die ganze Sache kam in Spanien trotzdem nicht gut an. Merz musste viel Kritik einstecken. Besonders der spanische Außenminister Alvarez wurde fast schon übertrieben deutlich. Er warf Merz mangelnde Solidarität vor und beschwor gar den Geist des ersten Bundeskanzlers und Gründers der CDU. Das Verhalten von Merz entspreche weder Konrad Adenauer noch den europäischen Werten, auf denen die Partei gegründet wurde, hat er gesagt. Und er hat hinzugefügt, ich kann mir nicht vorstellen, dass Merkel oder Scholz sich so verhalten würden. Ganz schön starker Tobak, Anna.
Ja, das ist sehr deutliche Kritik. Also da ist nicht zwischen den Zeilen gesagt, sondern ganz klar auf die 12. Und das ist natürlich jetzt alles für die europäische Einigkeit und auch für das gemeinsame Auftreten Europas gegenüber den USA nicht förderlich.
Nein, überhaupt nicht, zumal die EU und die USA sich derzeit sowieso wegen Trumps Zollpolitik streiten. Da wäre ein Zusammenhalten aus Sicht vieler sehr wünschenswert. Also ein schwieriger Zeitpunkt für einen solchen Streit. Und Johann Wadephul, der deutsche Außenminister, hat versucht, die Wogen zu glätten und mit Blick auf die Handelspolitik klargemacht, wir lassen uns dort nicht spalten. Wir stehen auf das engste miteinander zusammen. Die Europäische Union habe einen gemeinsamen Binnenmarkt und den werde man auch jederzeit gemeinsam verteidigen. Rückendeckung, vielleicht das noch, hat Sanchez von Frankreichs Präsident Macron erhalten. Auch die Spitzen der EU haben sich hinter Spanien gestellt und haben Trump gewarnt, wegen mangelnder Unterstützung für den Irankrieg Spanien mit einem Handelsembargo zu belegen.
Dann lass uns auf die Lage im Nahen Osten gucken, Astrid. Wie entwickelt sich dieser Krieg gegen den Iran?
Es kommt weiterhin an vielen verschiedenen Stellen, nicht nur im Iran, zu Angriffen, aber natürlich vor allem im Iran, in der Hauptstadt Teheran, durch das US-Militär und die israelische Armee. Auch im Libanon greift die israelische Armee weiter an, konkret die Infrastruktur der pro-iranischen Hisbollah-Miliz in mehreren Vororten der Hauptstadt Beirut. Donald Trump behauptet, die Luftabwehr und die Raketen des Iran seien bereits ganz oder in großen Teilen zerstört. All ihre Flugzeuge sind weg, so Trump. Und nach Angaben des Zentralkommandos der USA haben die ballistischen Raketenangriffe aus Iran gegenüber dem Kriegsbeginn deutlich abgenommen. Außerdem hat der US-Präsident in einem Interview mit einem US-Sender erklärt, dass der Iran auch seine Marine verloren habe. Das sind alles Angaben, die sich jetzt von unserer Seite aus nicht unabhängig überprüfen lassen. Fakt ist aber, die USA haben in dieser Woche vor Sri Lanka eines der modernsten iranischen Kriegsschiffe versenkt, die Iris Dena. Mindestens 80 Besatzungsmitglieder sind dabei ums Leben gekommen. Es gibt auch ein Video des Angriffs, das wirkt auf den Betrachter wie Bilder aus einem Film. Und Pete Hegseth und auch Donald Trump haben dieses Video verbreitet. Der Verteidigungsminister hat erklärt, das sei die erste Versenkung eines feindlichen Schiffs durch einen Torpedo seit dem Zweiten Weltkrieg gewesen.
The first sinking of an enemy ship by a torpedo since World War II.
Iran hat diesen Angriff als Gräueltat verurteilt und gewarnt, die USA würden dies noch bitter bereuen. Und Anna, wenn man hört, was der Iran sagt, dann sieht es auch nicht danach aus, dass dieser Krieg so schnell enden würde. Der Iran will seine Gegenangriffe ausweiten, so zumindest meldet das der staatliche Rundfunk. Wobei die Frage ist, wie lange der Iran eigentlich noch durchhalten kann, aber darüber sprichst du ja auch mit Nico Lange. Der Iran attackiert weiter in Israel, unter anderem einen Luftwaffenstützpunkt und eine Radarstation. Und die Armee soll bei einem Angriff auch Streumunition eingesetzt haben. Eine Munition, die international weitgehend geächtet ist, weil sie eben große Flächen unkontrolliert mit Sprengkörpern überzieht und besonders für Zivilisten gefährlich ist. Es gibt darüber hinaus auch wieder Berichte über iranische Raketen- und Drohnenangriffe auf Luftwaffenstützpunkte in Katar und Saudi-Arabien. Laut dem saudischen Verteidigungsministerium hat die Luftabwehr des Landes 3 ballistische Raketen abgewehrt.
Du hast jetzt schon einige Staaten im Golf erwähnt, Katar, Saudi-Arabien, und der Krieg im Nahen Osten greift auf immer mehr Staaten. Über 11 Länder sind bislang den Zählungen nach aus dem Iran angegriffen worden.
Darunter auch die aserbaidschanische Exklave Nachitschewan. Dort sind am Donnerstag Drohnen am Flughafen und in der Nähe einer Schule eingeschlagen. Iran hat die Verantwortung für diesen Angriff zurückgewiesen, während Aserbaidschan Erdogan Vergeltung für den so wörtlich abscheulichen Terrorakt angekündigt hat.
Naja, und der Krieg kommt auch NATO-Gebiet ziemlich nah. Das hat sich ja am Mittwoch gezeigt.
Da hat die Luftabwehr der NATO laut der Türkei eine vom Iran abgefeuerte Rakete abgefangen. Das Bündnis geht davon aus, dass der Iran das absichtlich gemacht hat. Irans Militärführung hat aber auch hier in diesem Fall dementiert. Aber natürlich verstärkt sich so ein Gefühl, so eine Sorge, dass sich dieser Krieg immer weiter ausweitet. NATO-Generalsekretär Mark Rutte, darüber haben wir schon in unserer Sendung am Dienstag berichtet, der geht nicht davon aus, dass das Bündnis zur Konfliktpartei wird. Es gäbe absolut niemanden, der glaube, dass die NATO daran beteiligt werde, hatte er erklärt. Aber das Verteidigungsbündnis hat nach eigenen Angaben die Alarm- und Einsatzbereitschaft ihrer ballistischen Abwehrsysteme erhöht.
Ja, es gibt einen weiteren Fall. Das war der Einschlag einer iranischen Drohne auf einer britischen Militärbasis auf Zypern. Und der zypriotische Innenminister Ioannidis hat zwar von einem isolierten Vorfall gesprochen und gesagt, Zypern bleibe wachsam und ergreife alle erforderlichen Maßnahmen. Aber andere europäische Staaten hat das natürlich in Alarmbereitschaft versetzt. Wie genau?
Zunächst hatte Griechenland sehr schnell reagiert, hat 2 Fregatten und 4 F-16-Kampfjets nach Zypern geschickt. Und auch andere europäische Länder sind eingesprungen, haben direkt Unterstützung angeboten. Wobei, das muss man immer dazu sagen, diese Unterstützung einen rein defensiven Charakter hat. Das hat zum Beispiel Frankreich sehr stark betont. Frankreich hat seinen atombetriebenen Flugzeugträger Charles de Gaulle ins östliche Mittelmeer verlegt. Dazu eine Fregatte, Kampfjets, Luftabwehrsysteme und Radarsysteme. Und in diesem Fall beteiligt sich auch Spanien, hat angekündigt, die Fregatte Cristobal Colón zu entsenden. Sie soll zum Schutz und Luftverteidigung für Zypern zur Verfügung stehen und jegliche Evakuierung von Zivilisten unterstützen. Und Großbritannien und Italien haben ebenfalls militärische Hilfe auf den Weg gebracht, beziehungsweise sie wollen das noch tun, zum einen für Zypern, zum anderen auch für die Golfstaaten.
Okay, und du zählst auf Frankreich, Großbritannien, Spanien und Italien. Wie sieht's denn hier bei uns in Deutschland aus? Wie ist es um Pläne bei der Bundeswehr bestellt?
Es gab Medienberichte, wonach auch in der Bundesregierung diskutiert wurde, ob die Fregatte Sachsen zur Verstärkung der Luftverteidigung ins Mittelmeer beordert werden soll. Aber vom Bundesverteidigungsministerium hieß es dazu, Deutschland plane derzeit keine zusätzlichen deutschen militärischen Fähigkeiten, die über die Beiträge zu den laufenden Einsätzen hinausgehen. Was heißt das konkret? Die Fregatte Sachsen, die für einen Einsatz in Frage kommen würde, die bleibt im Nordatlantik. Dort nimmt sie derzeit nämlich an einer Übung teil.
Jetzt haben mehrere US-Medien berichtet, dass es angeblich Gespräche der USA gibt, kurdische Kämpfer in den Krieg zu schicken. Ich spreche da auch gleich nochmal mit Nico Lange drüber. Aber für den Moment wird es dazu kommen. Was liest du dazu?
Dazu ist die Nachrichtenlage im Moment etwas widersprüchlich. Das Weiße Haus hat dementiert, dass die USA kurdische Milizen mit Waffen unterstützen, um einen Aufstand im Iran zu provozieren. Donald Trump hat aber die Kurden im Irak ermutigt, in die Offensive zu gehen. Er wäre voll und ganz dafür. Es ist aber völlig unklar, ob eine Bodenoffensive kurdischer Kämpfer im Iran bevorsteht, zumal so ein bewaffneter Marsch über die Grenze für die iranischen Kurden im Irak nach Ansicht von Analysten enorme Risiken bergen würde.
Insgesamt steigt die Zahl der zivilen Opfer in diesem Krieg und nach Angaben einer in den USA ansässigen Menschenrechtsorganisation wurden seit Beginn mehr als 1000 Zivilisten getötet. Es gab ja auch Berichte über einen mutmaßlichen Angriff auf eine Mädchenschule im Süden des Iran bereits am vergangenen Wochenende. Was weißt du darüber?
Nach iranischen Angaben sollen dabei ja am vergangenen Samstag fast 200 Menschen ums Leben gekommen sein, darunter viele Schülerinnen sowie Lehrerinnen und Lehrer. Die New York Times berichtet nun, dass die Bombardierung während US-Angriffen auf eine nahegelegene Militäranlage erfolgt ist, wobei sich der Bericht aber nicht festlegt, dass es jetzt auf jeden Fall das US-Militär war, das die Schule bombardiert hat. Verteidigungsminister Hegseth hat dazu eine Untersuchung angekündigt, gleichzeitig aber auch betont, man greife niemals zivile Ziele an. Da muss man jetzt die weitere Entwicklung und die weiteren Untersuchungen abwarten.
Und dann wurde ja diskutiert oder besser gesagt in Frage gestellt, ob und dass die USA über ausreichend Munition für einen längeren Krieg verfügen. Was ist da vom Verteidigungsminister aus den USA beziehungsweise vom Kriegsminister zu hören?
Er hat versucht zu beschwichtigen, man könne diesen Kampf problemlos so lange fortführen wie nötig. Das hat er behauptet. Donald Trump klingt da ganz ähnlich. Aber damit können sie sicherlich nicht die Bedenken und Mahnungen derjenigen ausräumen, die befürchten, dass den amerikanischen und israelischen Streitkräften die Abfangraketen ausgehen. Demokratische Senatoren zum Beispiel, die glauben, dass der Munitionsvorrat der USA nur noch gering ist, beziehungsweise sie warnen, dass die USA nicht über einen unbegrenzten Vorrat an Munition verfügen und dass die Frage aufwerfe, wie die USA ihre Luftabwehrmunition wieder aufstocken könnten.
Ja, darüber spreche ich auch gleich ausführlicher mit Nico Lange. Und Astrid, zu Beginn dieser Folge haben wir Bundeskanzler Merz gehört, der ja gemahnt hat, man müsse auch über die Ukraine sprechen. Das hat er dann auch mit Trump getan, wenn wohl auch vergleichsweise kurz.
Ja, der Bundeskanzler hat Trump aufgefordert, Europa in die Verhandlungen, die es mit Russland gibt, einzubeziehen. Man sei nicht bereit, ein Abkommen zu akzeptieren, das über unsere Köpfe, also die der Europäer, hinweg verhandelt wird. Das ist keine neue Forderung. Das hat man ja auch schon mehrfach von anderer Stelle gehört. Das ist natürlich nach wie vor ein frommer Wunsch. Ob Trump da mitgeht, ist allerdings völlig unklar. Der US-Präsident hat recht wenig zur Ukraine gesagt. Er hat nur beteuert, die Ukraine habe hohe Priorität.
Where is it on my priority list? Very high.
Skepsis, Anna, ist trotzdem angebracht und die Befürchtung, dass die Ukraine wegen des Kriegs im Nahen Osten in den Hintergrund rückt, die ist, denke ich, real. Auch die Friedensgespräche stocken im Moment. Diese Woche, haben wir gehört, finden keine statt. Wann es eine Fortsetzung gibt, das ist unklar im Moment, zumal ja auch die USA als Vermittler eigentlich agieren, aber nun mit dem Krieg im Nahen Osten beschäftigt sind.
Dann lass uns auf die Ukraine gucken, auf die aktuelle Lage. Wie sieht's da aus?
Russische Drohnenangriffe haben zuletzt vor allem die ukrainische Industriestadt Kryvyi Rih getroffen. Etwa 30 Gebäude sind laut den regionalen Behörden beschädigt worden. Die Ukraine wiederum wehrt sich weiter mit Drohnenangriffen. Unter anderem wurde nach russischen Angaben ein 5-stöckiges Wohnhaus in der Hafenstadt Sewastopol von einer abgeschossenen Drohne schwer beschädigt. Russland gibt der Ukraine auch Schuld an einem Angriff auf einen russischen LNG-Tanker im Mittelmeer in dieser Woche. Ansonsten hat sich die Lage an der Front in den vergangenen Tagen kaum verändert. Als problematisch für die Ukraine geht weiterhin die Situation unter anderem östlich von Slowjansk, wo die russische Armee kleinere Fortschritte macht. Und es gibt neue Angaben der Ukraine, wonach die ukrainischen Streitkräfte im Februar 2026 mehr Gebiet zurückgewonnen haben, als Russland im gleichen Zeitraum erobert hat. Und das erstmals seit der Gegenoffensive im Sommer 2023. Das Institute for the Study of War nennt die ukrainischen Erfolge im Februar bemerkenswert. Zwar sei keine groß angelegte Gegenoffensive der Ukraine zu erwarten. Die Russen werden wieder vorrücken. Aber das Institut sagt auch, die jüngsten Erfolge der Ukraine hätten die russischen Bemühungen, Bedingungen für ihre Frühjahrs-Sommer-Offensive zu schaffen, gestört und würden die russischen Truppen zwingen, stabile Verteidigungen aufzubauen, bevor sie den Kampf zur Rückgewinnung verlorenen Bodens beginnen.
Um Krieg zu führen, braucht die Ukraine Geld und da gibt es ein großes Problem. Das Geld könnte ihr bis Ende des Monats ausgehen, wenn es nicht Hilfe aus der EU bekommt. Und da sieht es jetzt allerdings so aus, dass Ungarn weiter das 90 Milliarden Euro Kreditpaket blockiert, mit dem die Ukraine ja die nächsten 2 Jahre finanziell überstehen soll. Gibt es da Bewegung?
Die gibt es allerdings in eine für die Ukraine wenig gute Richtung, denn der Streit zwischen Ungarn und der Ukraine, der spitzt sich weiter zu. Ungarns Premierminister Orbán blockiert das Paket ja, weil sein Land, übrigens genau wie die Slowakei, derzeit kein Erdöl aus Russland bekommt. Das läuft über die Druzhba-Pipeline. Die Ukraine sagt, diese Leitung sei durch russische Angriffe beschädigt worden und man könne die Pipeline erst in 1 bis 1,5 Monaten wieder in Betrieb nehmen. Ungarn dagegen glaubt, dass die Ukraine aus politischen Motiven handelt. und hat jetzt angekündigt, seinerseits Transitlieferungen durch Ungarn, die für die Ukraine sehr wichtig sind, zu stoppen. Zumindest vorerst, nämlich so lange, bis man die Zustimmung der Ukraine für die Öllieferungen erhält. Orbán hat sich dazu am Freitagmorgen in einem Interview geäußert. Vorher, muss man dazu sagen, hatte wiederum Selenskyj eine deutliche Warnung an Ungarn geschickt. Und dann kam am Freitagmorgen noch was dazu. Der ukrainische Außenminister hat Ungarn nämlich vorgeworfen, 7 ukrainische Staatsbürger, das sind Mitarbeiter einer Staatsbank, in Budapest als so wörtlich Geiseln genommen zu haben und deren Geldtransporte beschlagnahmt zu haben. Also Anna, du merkst, in diesem Punkt scheint wirklich keinerlei Entspannung in Sicht. Im Gegenteil, es wirkt wirklich so, als ob dieser Streit zwischen der Ukraine und Ungarn immer weiter eskaliert. Und ob und wann die Ukraine diesen doch sehr wichtigen Kredit aus der EU erhält, das ist Stand jetzt überhaupt nicht absehbar.
Ja, das wird ja natürlich auch einiges mit der anstehenden Wahl in Ungarn zu tun haben. Vielleicht, wenn die Wahl vorbei ist, vielleicht kommt dann Besserung. Also wir werden das sehen. Astrid Happ, vielen Dank. Ich kann jetzt über die Kriege in der Ukraine und im Iran mit einem absoluten Fachmann sprechen. Er hat unter anderem für die frühere Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer gearbeitet. Er war Berufssoldat, war für die CDU-nahe Konrad-Adenauer-Stiftung in Washington und in Kiew. Und er hat sich in den vergangenen Jahren einen Namen als Sicherheitsexperte gemacht. Vor kurzem hat er das Institut für Risikoanalyse und internationale Sicherheit gegründet, abgekürzt wird das IRIS. Herzlich willkommen, Nico Lange, bei Streitkräfte und Strategien.
Danke für die Einladung.
Herr Lange, ich erreiche Sie in Indien, in Neu-Delhi, wo Sie gerade auf einer Konferenz für geopolitische Fragen sind. Und ich möchte mit Ihnen erstmal auf die Ukraine gucken und ganz platt fragen, ist der neue Krieg im Nahen Osten nur schlecht oder auch gut für die Ukraine?
Ja, das ist gar nicht so einfach zu beantworten, wie man denkt. Es gibt negative Aspekte, insbesondere was die voraussichtliche Verfügbarkeit von Lenkflugkörpern für Luftverteidigungssysteme betrifft, vor allen Dingen Patriot, kritisches Thema gewesen in der Ukraine schon vorher. Was Waffen und Munition aus den USA selbst betrifft, also es gab schon auch vor einiger Zeit zum Beispiel keine Luft-Luft-Raketen für die in der Ukraine benutzten F-16 mehr. Die brauchen die auch zur Luftverteidigung. Da wird ja jetzt so viel verschossen auf amerikanischer Seite, das muss ja alles irgendwie wieder in die Lagerhäuser. Das ist sicherlich alles negativ. Es gibt aber auch eine geopolitische Chance, weil die Ukraine das Land ist mit der höchsten Expertise bei der Abwehr der iranischen Shahed-Drohnen. Und die Ukraine kann vielleicht das als Hebel benutzen und sagen, wir helfen bei der Drohnenabwehr, kriegen dafür Lenkflugkörper für die Raketenabwehr. Auf jeden Fall hat die Ukraine mit vielen Staaten gesprochen und ist ein gefragter Gesprächspartner auch weiterhin.
Und der ukrainische Präsident Selenskyj, der hat ja auch bereits angekündigt, die USA bei der Abwehr iranischer Drohnen zu unterstützen. Was genau kann denn die Ukraine leisten? Weil es sich ja für uns auch so seltsam anhört, dass ein Land, das ja selbst angegriffen wird, eben wie die Ukraine, quasi als angegriffenes Land auch noch einem angreifenden Land helfen will.
Drohnenabwehr gegen diese iranischen Drohnen oder die russischen Drohnen, die ja in Lizenz produzierte Versionen dieser Drohnen sind, ist ja ein iterativer Prozess. Also man macht immer wieder neue Schleifen, wo man versucht abzuwehren, dann verbessert man die Abwehr, dabei lernt man viel. Es geht also um Wissenstransfer vor allen Dingen. Das ist jahrelange Arbeit, jahrelanges Wissen, Aufbau von Wissen. Also es geht nicht darum, mit einem Interzeptor einfach irgendwo hinzuschießen, dann ist die Drohne weg. Sondern es geht darum, diese Drohnen genau zu kennen. Die Ukraine ist sehr erfolgreich, zum Beispiel mit Kampfführung im elektromagnetischen Spektrum, also mit dem Stören von Frequenzen oder dem Senden auf bestimmten Frequenzen oder dem Unterbrechen bestimmter Frequenzen, diese Drohnen zum Absturz zu bringen oder unschädlich zu machen. Und all dieses Wissen, hinter dem sind jetzt die Amerikaner und die Golfstaaten her, weil das natürlich viel günstiger ist, auf diese Art und Weise die Drohnen unschädlich zu machen, als mit millionenteuren Patriot-Lenkflugkörpern oder anderen Lenkflugkörpern darauf zu schießen. Die treffen die auch, aber man hat gemerkt nach wenigen Tagen, so wird das nichts bei so vielen Drohnen und so wenig Lenkflugkörpern und bei den Preisen, die das hat. Man kann sich fragen, warum die Amerikaner das bisher nicht dieses Wissen genutzt haben und warum die sich auf diese iranischen Drohnen so schlecht vorbereitet haben. Den Eindruck muss man ja haben. Aber wenn man dann bei uns guckt, hat man das Gefühl, diese Mischung aus so Selbstzufriedenheit und leichter Arroganz scheint typisch zu sein für westliche Streitkräfte. So nach dem Motto, naja, wenn wir das machen, dann brauchen wir das nicht. Stellt sich aber raus, man braucht die Erkenntnisse aus der Ukraine doch unbedingt.
Die Ukraine, Sie haben das ja gerade auch schon gesagt, sie braucht vor allem Flugabwehrsysteme, Lenkflugkörper für solche Abwehrsysteme wie Patriot, aber auch andere. Und jetzt hat sich der EU-Verteidigungskommissar zu Wort gemeldet, Andrius Kubilius. Und der sagt, die USA hätten nicht ausreichend Luftabwehrraketen, um die Golfstaaten und die Ukraine bei deren Verteidigung zu unterstützen. Er sagt, die Amerikaner werden wirklich nicht in der Lage sein, genügend dieser Raketen bereitzustellen. Das hat er in Warschau gesagt, als er dort zu Besuch war, der Verteidigungskommissar. Und die Frage ist, sehen Sie das auch so? Also kann die Ukraine da an der Stelle hinten runterkippen?
Wenn ich darf, würde ich da ein bisschen ausholen wollen.
Sie dürfen.
Weil die Lage sozusagen einige komplexe Elemente enthält. Es ist ja derzeit so, dass die Ukraine einige Patriot-Systeme geliefert bekommen hat und auch Lenkflugkörper dazu von unterschiedlichen Staaten, sehr stark auch aus Deutschland. Diese Lenkflugkörper sind jetzt verschossen. Es geht um die Frage, wo kommt der Nachschub her? Und der kommt im Wesentlichen aus dem PEARL-Programm, also die Prioritized Ukraine Resources List, seltsamer Name, aber PURL ist die Abkürzung. Das ist ein Programm der NATO, wo NATO-Staaten, die nicht die USA sind, also die europäischen NATO-Partner und Kanada, reihum Geld in einen Topf legen, immer 500 Millionen Euro. Und von diesem Geld wird dann bei amerikanischen Herstellern eingekauft. Und der US-Präsident hat das erlaubt. Das geht übrigens im Kern auf ein Telefonat von Friedrich Merz mit Trump zurück im Juli 2025. So, damit man dann mit diesem Geld Patriot-Lenkflugkörper kaufen kann, bestellt man die beim Hersteller, bezahlt die dann mit diesem Geld. Aber der Hersteller hat natürlich Bestellungen aus aller Welt. Also man muss nicht nur das Geld haben, sondern man muss auch in der Liste der Bestellungen bei den Herstellern der Patriot-Lenkflugkörper die Ukraine auf die Nummer 1 bekommen, damit die eben die nächsten produzierten Lenkflugkörper dann geliefert bekommen. Das ging bisher im PEARL-Programm auch so, nur hat sich die Lage jetzt geändert. Es sind in den wenigen Tagen des Krieges gegen den Iran und bei der Abwehr der Drohnen und Raketen aus dem Iran etwa 800 Patriot-Lenkflugkörper verschossen worden. Die jährliche Produktion von PAC-3, so heißen die, also die neuere Variante, beträgt etwa 600, also es ist mehr als eine Jahresproduktion verschossen worden in 4 oder 5 Tagen. Die Ukraine hat übrigens nie 800 gehabt, im ganzen Krieg nicht. Und jetzt wird ja die Frage sein, okay, jetzt müssen die US-Streitkräfte sich neu ausstatten mit diesen Lenkflugkörpern, möglicherweise auch während des Krieges noch weitere verschießen, die sie aus dem Indopazifik oder anderswo herholen müssen. Und die Partner da am Golf, vor allen Dingen die Vereinigten Arabischen Emirate, haben ja massenweise von diesen Lenkflugkörpern verschossen. Die wollen natürlich, kann man auch verstehen, jetzt neue haben. Das heißt, die werden ja nicht mehr wie vielleicht noch vor einiger Zeit sagen, okay, die Ukraine kann erstmal und dann wir, sondern die werden jetzt darauf bestehen, dass sie sofort von dieser Bestellliste bedient werden. Das ist, glaube ich, der Kern dessen, warum der Verteidigungskommissar Kubilius und andere sich geäußert haben. Und es gibt im Grunde um die knappe, viel zu knappe Produktion dieser Lenkflugkörper jetzt ein Ziehen und Zerren. Warum man das nicht geschafft hat, in 4 Jahren seit dem russischen Großangriff mehr von diesen Lenkflugkörpern zu produzieren. Warum die Jahresproduktionen so niedrig sind, das ist ja für andere Luftverteidigungssysteme, zum Beispiel TAAT, die noch in höheren Schichten Raketen abfangen, sind auch im Einsatz am Golf. Genauso, da werden, glaube ich, nur 96 Lenkflugkörper pro Jahr produziert. Also da ist sozusagen ein Flaschenhals, wird zu wenig hergestellt und alle streiten jetzt um die Frage, können von diesen Dingen, die hergestellt werden, Patriot-Lenkflugkörper in die Ukraine gehen? Und wir haben gesehen, vor einigen Monaten, als in diesem Winter die russischen Angriffe anfingen auf das Heizungs- und Energiesystem, dass die Ukraine in dem Moment keine Patriot-Lenkflugkörper hatte und dass dann die russischen ballistischen Raketen, die nur von Patriot abgewehrt werden können, Volltreffer landen auf Heizkraftwerke, Energieinfrastrukturen, mit den entsprechenden Schäden. Also das ist jetzt sozusagen das weltweite Rennen um bodengebundene Luftverteidigung und Lenkflugkörper dafür, das ist massiv verschärft worden durch diesen Krieg.
Das weltweite Rennen ist das eine und dann geht es ja auch um die strategische Ausgangslage der Ukraine. Sie haben das gesagt, die Ukraine bietet eigenes Drohnen-Know-how den USA an und erhofft sich natürlich zum einen da auch im Gegenzug zum Beispiel Patriots, aber wahrscheinlich auch Unterstützung in den Verhandlungen mit Russland. Jetzt hört sich das von Donald Trump bislang nicht so an, als könne er von Zelensky auf die ukrainische Seite gezogen werden. Haben Sie die Erwartung, dass sich das ändert jetzt im Verlauf dieses neuen Krieges, den wir im Nahen Osten sehen, weil eben die Ukraine so hilfreich sein kann?
Zumindest hat die Ukraine einen Hebel, um in diese Gespräche einzusteigen. Und ich verstehe sehr gut, dass die Ukrainer sagen, wir machen das jetzt nicht aus Almosen. Zumal man ja bedenken muss, dass die Golfstaaten bei den UN-Resolutionen zur Verurteilung des russischen Angriffskrieges nie mitgestimmt haben. Die Ukraine hat jetzt unter Zelensky ein ganz gutes Verhältnis zu den Vereinigten Arabischen Emiraten, zu Saudi-Arabien. Aber die werden jetzt ja ihr Wissen zur Drohnenabwehr nicht kostenlos weitergeben, sondern werden versuchen, das zu hebeln, um an diese Patriot-Lenkflugkörper zu kommen. Das ist schon auch sehr, sehr strategisch bemerkenswert. Also wenn man sich überlegt, Stand heute hat der Iran ungefähr knapp 600 Raketen verschossen seit Kriegsbeginn. Und 2000 Drohnen und auf der anderen Seite sind 800 Patriot-Lenkflugkörper dafür draufgegangen, dass man da auf ukrainischer Seite sagt, warum verschießt ihr denn diese Patriot für die Drohnen? Das ist doch Wahnsinn. Lasst uns euch doch helfen und dann haben wir sowas wie eine Umtauschrate. Ja, also Drohneninterzeptoren und Hilfe bei Drohnenabwehr im Faktor 1 zu x oder Vielfaches zu 1 wird dann umgetauscht in Patriot-Lenkflugkörper. Ich hoffe für die Ukraine, dass so ein Geschäft zustande kommt. Das wäre eigentlich etwas, was allen Beteiligten hilft.
Gucken wir auf den neuen Krieg im Nahen Osten. Sie haben gerade schon ein paar Zahlen genannt. Wie groß ist denn Ihre Sorge, dass den USA und Israel durch die Angriffe gegen Ziele im Iran langsam die Waffen und Raketen ausgehen?
Das ist ein ernstes Problem bei der Verteidigung. Also beim Angriff ist es ja so, die Amerikaner gehen über von den Standoff-Fähigkeiten, also von Waffen, die aus sehr weiten Entfernungen abgefeuert werden, wie zum Beispiel die berühmten Tomahawk-Marschflugkörper, gehen sie jetzt über zur Nutzung anderer Waffen, weil sie volle Kontrolle haben über den Luftraum, über dem Iran. Dann muss man ja nicht mehr von weit weg mit Tomahawks schießen, da kann man ja hinfliegen und direkt vor Ort Ziele bekämpfen. Das ändert die Situation beim Verbrauch von teuren Marschflugkörpern und Raketen. Da sehe ich nicht so ein großes Problem. Also angreifen können dann die Amerikaner und die Israelis noch lange. Bei der Verteidigung ist es so, dass bei TARD und Patriot, also bei den sehr weit entwickelten Luftverteidigungssystemen, die Lenkflugkörper nicht ausreichen werden, wenn die Revolutionsgarden weiter angreifen sollten. Und auch in Israel, also Iron Dome, David Sling, Arrow, die Systeme der bodengebundenen Luftverteidigung, auch da gibt es nur eine bestimmte Anzahl von Lenkflugkörpern. Die ist natürlich geheim gehalten, aber sie wird nicht ewig reichen. Man muss befürchten, wenn man die reinen Anzahlen nimmt, also Drohnen und Raketen auf der iranischen Seite und Lenkflugkörper zur Abwehr, könnte der Iran mehr schießen, als die anderen abwehren können. Deswegen richten sich ja die israelisch-amerikanischen Angriffe auf die Führungs- und Kommunikationsstruktur der Revolutionsgarden. Weil wenn man die zerschlägt, dann ist ja egal, wie viele Abschussrampen, Raketen und Drohnen die noch haben, die machen dann nichts mehr. Das ist der Wettlauf, glaube ich. Das ist der Kern dieses Krieges. Gelingt es, die Revolutionsgarden handlungsunfähig zu machen, weil jeden einzelnen Launcher zu zerstören, jede einzelne Rakete, jede einzelne Drohne zu zerstören, bevor sie abgefeuert werden, in einem großen Land wie dem Iran, das sich darauf vorbereitet hat, das ist, glaube ich, nicht realistisch. Das sieht man ja auch schon in den letzten Tagen. Jetzt sind die Raten des Abfeuerns iranischer Raketen sehr stark zurückgegangen in den letzten Tagen. Das heißt, die Wirkung auf die Launcher, auf die Raketen, möglicherweise auch auf die Fabriken und auf unterirdische Anlagen, die ist da. Aber es bleibt natürlich das Risiko, wenn die Revolutionsgarden handlungsfähig bleiben, dass sie dann Treffer landen können, die noch stärker sind als die Treffer jetzt auf Israel, aber auch auf die amerikanischen Truppen in der Region.
So Schätzungen, wie lange die iranischen Revolutionsgarden wohl noch durchhalten können, gibt es da irgendwas Seriöses, was Sie uns erzählen können, worüber Sie uns berichten können?
Also es wird ja viel spekuliert, es gibt ja auch viel Unsinn, muss man ehrlicherweise sagen, der da verbreitet wird und alle Seiten sind auch sehr, also haben auch Enthusiasten auf ihren Seiten, die sich auf aller Orten äußern, die natürlich immer durch eine bestimmte Brille auf die Dinge gucken. Es ist sehr schwer, das einzuschätzen. Wenn man versucht, ganz nüchtere Indikatoren zu bilden, kann man sich ja die Frage stellen, zum Beispiel, schießen die noch gezielt oder ist das wildes Rumgeballere?
Bei den iranischen Revolutionsgarden, meinen Sie?
Das wäre ja, wenn die noch gezielt schießen und wenn man sieht, die haben da was vor, könnte man daraus schlussfolgern, da gibt es Kommandostrukturen, die funktionieren. Und da gab es ja Angriffe auf eine Pipeline in Georgien, die Öl unter anderem auch nach Israel bringt. Und ich fand es ganz bemerkenswert, dass an Tag 5 des Krieges so ein Angriff erfolgt. Also da schien mir, die Revolutionsgarden wissen noch sehr gut, was sie tun und sind noch sehr gut in Kontrolle. Und das ist ein Hinweis darauf, dass es dann noch Kommandostrukturen gibt, die funktionieren. Auch bei dem Einsatz der vielen kleinen Boote, also man kann ja stolz sein, man hat die Marine versenkt. Ob das jetzt hätte sein müssen, dieses Schiff da zu versenken und all die Leute ertrinken zu lassen bei Sri Lanka. Also darüber wird man, glaube ich, noch reden müssen. Aber die Marine ist weg, aber es gibt eben sehr viele kleine Boote und auch die werden immer noch systematisch eingesetzt und machen große Probleme. Also Stand heute würde ich sagen, die Führungsstruktur, Kommunikationsstruktur der Revolutionsgarden ist mindestens noch teilweise intakt. Schauen wir mal, wie das in einigen Tagen ist. Da liegt ja auch das strategische Risiko dieses Krieges, weil unter Umständen Trump irgendwann entscheiden muss, so, wir haben jetzt gewonnen, auch wenn die Revolutionsgarden noch ihre Strukturen haben. Und dann wird das Ziel eines Regimewechsels ja nicht erreicht durch diesen Krieg, obwohl die USA das immer wieder so aussehen lassen haben, als wäre es ein Krieg, um einen Regimewechsel zu erreichen.
Noch eine Frage unseres Hörers Bernd Hatzel aus Bernried in Niederbayern. Ihn interessiert die Blockade der Straße von Hormuz und er schreibt, vielleicht bin ich hier etwas naiv in meiner Annahme, dass mächtige Streitkräfte wie die israelischen oder die US-amerikanischen eine solche Blockade doch einfach militärisch durchbrechen können müssten. Und dann schreibt er, mir steht hier ein Bild von iranischen Kriegsschiffen oder Seeminen im Kopf, die eine Weiterfahrt für andere Schiffe unmöglich machen. Auch Angriffe aus dem Iran, Beschuss auf durchfahrende Schiffe leuchten mir ein, aber solche Stellungen kann man doch einfach bombardieren oder nicht, fragt er.
Ja, das ist genau das Dilemma, über das wir hier reden, auch mit den Drohnen und mit den Raketen. Also die iranische Marine ist versenkt worden, es sind 12 Schiffe gewesen, also die tun in der Straße von Hormuz nichts mehr. Und was Raketenbeschuss auf Schiffe von Land aus betrifft, da sind sehr, immer wenn da ein Launcher rausgeholt wird, kommt sofort der Angriff. Da können die Revolutionsgarden, glaube ich, nicht viel machen. Aber es gibt eben eine dezentralisierte Flotte von Hunderten von kleinen Booten. Und häufig ist das so, wenn sie auf einem, sagen wir mal, amerikanischen Zerstörer sind und sie sehen dieses kleine Boot oder eine Überwasserdrohne oder mehrere davon, haben sie gar kein Instrument, um dieses Boot oder diese Überwasserdrohne zu bekämpfen. Das ist ja auch ein Weg, wie die Ukraine zum Beispiel die Schwarzmeerflotte versenkt hat. Das waren ja auch Kriegsschiffe. Und das ist so eine asymmetrische Art der Kriegführung, die da jetzt um sich greift. Die macht das extrem schwer. Also wenn das sozusagen klassische Seeminen und klassische Schiffe wären, würde ich dem Hörer zustimmen. Das kann man militärisch leichter lösen als so eine dezentralisierte, hochmobile Flotte von kleinen Booten. Das ist natürlich ein ganz großes Problem, nicht nur für die militärischen Fähigkeiten der USA, wenn Trump sagt, so, wir sorgen jetzt dafür Sicherheit in der Straße von Hormuz und dann geht das nicht, sondern auch geostrategisch, weil ich aus den letzten Tagen gehört habe, dass so manches Schiff, so mancher Tanker bei der Durchfahrt durch die Straße von Hormuz plötzlich hatte eine andere Flagge, aber dann plötzlich eine chinesische Flagge hisst und dann von den Revolutionsgarden unbehelligt durchgelassen wird. Und das ist so ein bisschen dann die Frage, wer zeigt jetzt ja eigentlich, dass er da die Macht hat? Ist das jetzt China oder sind das die USA?
Und was ist Ihre Antwort?
Ja, die Chinesen haben offensichtlich die Möglichkeit, den Revolutionsgarden zu sagen, unsere Schiffe nicht. Und die Amerikaner können trotz einer großen Kriegsmarine nicht wirklich für Sicherheit sorgen. Hm. Jetzt ist es auch nicht verwunderlich, dass China mit dem Iran da irgendwie im Bunde ist, zumindest bei dieser Frage der Straße von Hormuz. Die strategische Frage, die man sich stellen müsste, doch auch aus deutscher Sicht, ist doch, müssten wir nicht alle gemeinsam, ich bin hier gerade in Indien, habe auch ein großes Interesse an der Straße von Hormuz, habe mit einigen Leuten darüber gesprochen, müssten nicht Mittelmächte, über die ja viel gesprochen wird gerade, das große Bündnis der Mittelmächte und so weiter, müssten die nicht gemeinsam dafür sorgen, dass die sagen, wir wollen eine demilitarisierte Zone in der Straße von Hormuz, die ist für unsere Wirtschaft, für unseren Handel, für unsere Energieversorgung von so zentraler Bedeutung. Wir bringen uns da ein. Weil sich zu beschweren darüber, dass da was passiert, aber dann auf die Frage, was macht ihr denn jetzt, dass es da freie Schifffahrt gibt, zu sagen, na, wir können da auf gar keinen Fall was machen, wir haben da nichts, wir machen das nicht, das ist, glaube ich, nicht mehr ausreichend. Und das wäre vielleicht ja ein Effekt der aktuellen Krise, wenn man sich gemeinsam mit anderen Staaten, die daran Interesse haben, überlegt, wie wird man eigentlich handlungsfähig in so einer Situation? Weil jetzt können wir ja nur zugucken.
Und Sie meinen also, dass sich die Mittelmächte, europäische, Kanada, Australien, dass die sich zusammentun und quasi so eine Art Schutzflotte zusammenstellen, um die sichere Passage durch die Straße von Hormuz zu gewährleisten?
Es wäre auf jeden Fall eine bessere Idee, sowas anzugehen, als sich darüber zu beschweren, was die Amerikaner machen oder die Chinesen oder die Iraner oder immer nur von der Seitenlinie zu kommentieren, was die Amerikaner richtig oder falsch machen oder so selbstgerechte Kommentare abzugeben. Also das ist ja alles dann ein Ausdruck von Hilflosigkeit. Wenn man sich selbst helfen will, so funktioniert doch Geopolitik, wenn ich alles richtig verstehe. Man hilft sich selbst und seinen eigenen Interessen. Dadurch, dass man Macht hat, dann muss man diese Machtinstrumente haben und auch gewillt sein, sie einzusetzen. Ansonsten wird man zum Opfer von solchen geopolitischen Entwicklungen. Und man sieht das ja in Deutschland, wie die Reaktionen sind auf sowas wie die Blockade der Straße von Hormuz. Und dass wir nicht erwarten können, dass die Amerikaner ständig alle unsere Probleme lösen, das ist ja nun mehrfach auch schon zum Ausdruck gekommen.
Wie schauen Sie denn auf die Angriffe der USA und Israels gegen den Iran und die Ankündigung von Donald Trump? Das war ja noch vor einer Woche eines Regimewechsels und jetzt wechseln ja auch die Ziele dessen, was die USA dort erreichen wollen. Aber generell das militärische Vorgehen von USA und Israel gegen das iranische Mullah-System.
Ja, das ist schwierig, das zu beurteilen, also auch für mich persönlich, weil ich einerseits der Auffassung bin, dass es sehr richtig ist und notwendig ist und schon lange notwendig war, gegen dieses furchtbare Regime im Iran etwas zu unternehmen. Und ich auch finde, dass wir, Deutschland, auch die Europäer, sehr lange an einer falschen Iran-Politik festgehalten haben, völlig illusorische Vorstellungen hatten, was man mit diesem Mullah-Regime an Kooperation erreichen könnte. Und man schämt sich ja auch, wenn man sieht, wie viele Menschen dort erschossen wurden, die demonstriert haben, später aufgehängt worden sind, was mit den vielen jungen Frauen geschehen ist im Iran. Das widerspricht ja auch komplett unseren Werten, wenn man das einfach so geschehen lässt. Insofern gut, dass es den Ayatollah nicht mehr gibt und gut, dass gegen das Mullah-Regime etwas unternommen wird. Auf der anderen Seite ist es so, dass das Völkerrecht nicht gestärkt wird und wir haben Interesse an Völkerrecht als Deutschland, wenn so ein offensichtlicher Bruch des Völkerrechts einfach sozusagen nicht mal thematisiert wird, sondern der wird einfach vollzogen. Und aus rein militärischer Perspektive muss man sich fragen, warum hat Trump am Ende überhaupt entschieden, diesen Angriff so in Gang zu setzen? Weil bei aller politischer Beurteilung, die ich genannt habe, doch bei einer militärischen Operation die Frage im Vordergrund stehen muss, welche strategischen operativen Ziele kann ich erreichen mit den Mitteln, die ich habe? Welche Risiken muss ich managen? Habe ich alle Mittel, um die Risiken zu managen? Und mindestens mal das Risiko mit den iranischen Raketen und Drohnen war ja ein bekanntes Risiko. Und auch was die strategische Zielstellung betrifft, sollte es wirklich so sein, dass die strategische Zielstellung war, wir enthaupten den Iran politisch, indem wir den Khamenei und große Teile der Führung ausschalten und hoffen dann darauf, dass auf diese Art und Weise eine innere Veränderung eintritt, würde ich sagen, das ist ja freundlich ausgedrückt eine sehr optimistische militärische Planung. Da gibt es ja keinerlei Hinweise darauf, dass sowas überhaupt funktionieren kann. Also da rätsele ich noch immer. Es scheint so gewesen zu sein, dass es gegenüber den USA aus Israel immer wieder sehr viele Argumente gab. Aber da ist ja die strategische Zielstellung eine andere. Also Trump sagt jetzt, Regime-Change, oder er will mitbestimmen, wer der nächste, weiß ich nicht, der nächste Ayatollah wird oder der nächste Ministerpräsident oder Präsident Irans. Es sind ja so manche Absurditäten dabei. Es geht darum, einen Regime-Change herbeizuführen. Zumindest ist das von Trump selbst gesagt worden. Bei Israel steht im Vordergrund zu sagen, wir wollen so viele militärische Fähigkeiten der Mullahs wie nur möglich zerstören und unschädlich machen. Und dadurch gewinnen wir, wenn wir das richtig machen, mindestens mal 10 Jahre Zeit. Das verstehe ich ja als militärisches strategisches Ziel noch besser als dieses Regime-Change, Veränderung, anderes oder ein Deal mit dem Iran, wo man nicht so genau weiß, was der Deal eigentlich sein soll. Also das wirft in der Folge, das ist meine Vermutung, die Frage auf, schon in einigen Tagen möglicherweise, wenn dieser Umsturz nicht stattfindet, wenn die Revolutionsgarden weiter handlungsfähig sind, wie deeskaliert man eigentlich wieder und wie findet man einen Weg aus dem Krieg heraus? Man könnte ja erklären, die Führung ist enthauptet worden, der Ayatollah ist weg, die militärischen Fähigkeiten, die Raketenfähigkeiten, das Atomprogramm sind zerstört und deswegen wird der Krieg jetzt beendet. Sollte man ihn weiterführen mit dem Ziel eines Regime-Change, halte ich das aus rein militärischer Perspektive für ein Wabangspiel. Das ist eine absolute Hochrisikooperation dann.
Wenn wir bei diesem Wechsel des Regimes bleiben, dann sind sich ja eigentlich alle Militärs einig, dass man dafür auch Soldaten am Boden haben müsste. Und Donald Trump hat jetzt amerikanische Soldaten schon mal ausgeschlossen, hat gegenüber dem Sender NBC gesagt, eigene Bodentruppen, das wäre Zeitverschwendung, so seine Formulierung. Aber er ermutigt iranisch-kurdische Kräfte im Irak, doch den Iran anzugreifen. Und da sagt er, ich finde es wunderbar, dass sie das tun wollen. Ich wäre dafür. Das hat er gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters gesagt. Aber so etwas würde ja in dem Sinne auch nichts bringen.
Also, das ist ein Rezept für ein Debakel. Wenn das tatsächlich der Ansatz sein sollte und wenn das tatsächlich jemand täte. Ich habe auch Dementis gehört von kurdischer Seite. Ich finde, die Lage ist unübersichtlich bei dem Thema.
Das ist in jedem Fall, also ne, Reuters zitiert und sagt, iranisch-kurdische Milizen haben sich nach Angaben von 3 mit der Angelegenheit vertrauten Personen in den vergangenen Tagen mit den USA darüber beraten, ob und wie sie die iranischen Sicherheitskräfte angreifen sollten. So zitiert Reuters.
Es gab auch einige Vertreter der Kurden, die ganz klar Nein gesagt haben. Und es gibt ja auch Kurden aus dem Iran, die im Moment im Irak sind. Und die Gemengelage ist kompliziert. Wir leben in einer Welt, in der so manche auch erfundene oder übertriebene Schlagzeile rasend weiterverbreitet wird. Das konnte man in den letzten Tagen ja beobachten. Ich glaube, nüchtern betrachtet ist die Lage sehr, sehr unübersichtlich. Ich glaube nicht, dass es da große Mengen von Kurden gibt, die auf dem Gebiet des Iran operieren oder das vorhaben. Ich kann nur militärisch sagen, so eine Idee halte ich für ein Rezept für ein Debakel. Wüsste nicht, wie das zu einer positiven Veränderung führen soll. Ist aber leicht vorstellbar, wie das zu lang anhaltendem Chaos führt, wenn man sowas macht. Und die Diskussion der Bodentruppen ist, glaube ich, eine, ich nenne das mal so böse, eine mediale Lieblingsdiskussion. Das sagt man gerne, das ruft man gerne auf und es ist auch so eine Angstfigur, oh Bodentruppen. Ich kenne keinen auf der amerikanischen Seite, der ernsthaft darüber nachdenkt oder das vorhatte, darüber ernsthaft nachzudenken, eine Bodenoperation daraus zu machen. Es sind auch überhaupt gar keine Vorbereitungen dafür getroffen. Also das wäre ja eine ganz andere Art von militärischer Planung, von Aufmarsch, von
Zahl an Soldaten, ne, wenn man überlegt, was 2003...
Ich kann das in keiner Weise erkennen. Insofern muss man dann vielleicht auch von der Polemik von Donald Trump und dem, was da militärisch tatsächlich passiert, muss man die Dinge, glaube ich, ein bisschen unterscheiden. Also das will keiner, da gibt es auch keine Vorbereitung dafür. Insofern ist das eine müßige Diskussion.
Hm. Gut, dann gucken wir, was die nächsten Tage bringen. Zum Schluss einmal noch eine Frage zu Russland. Ist Russland jetzt eigentlich der lachende Dritte? Also weil durch diesen neuen Krieg im Nahen Osten sind ja die Preise für Öl und Gas gestiegen und hohe Ölpreise helfen Putin ja Geld für seinen Krieg zu verdienen, also seinen Krieg gegen die Ukraine.
Ja, das ist neben den Lenkflugkörpern vielleicht die zweite Nebenwirkung, die aus ukrainischer Perspektive, aber auch aus unser aller Perspektive sehr negativ ist. Jeder Tag mit einem hohen Ölpreis ist für Putin wieder ein guter Tag. Sein ganzes System funktioniert ja auf der Grundlage von Öl- und Gaspreisen. Man kann sich natürlich fragen, okay, wer zahlt die Preise eigentlich? Also der Preis ist am Markt der Preis, aber wer kauft das Zeug eigentlich? Und wenn wir selbst diejenigen sind, die das Zeug kaufen und jetzt mit den höheren Preisen Putins Kriegskasse füllen, dann sollten wir keine Krokodilstränen weinen, dass das irgendwie, oh, das ist aber jetzt schädlich. Ja, dann ist schädlich, dass wir es kaufen, dass wir die Schattenflotte fahren lassen, dass wir indisches Öl kaufen, das ja russisches Öl ist. Die Amerikaner haben jetzt, weil Indien auch von der Straße von Hormuz betroffen ist, den Indern wieder erlaubt, russisches Öl zu kaufen, gerade heute. Das sind alles Entwicklungen, die nicht gut sind. In der Mittel- und Langfristigkeit weiß man noch nicht, wie das ausgeht. Also sollte sich die Lage stabilisieren und sollte iranisches Öl wieder an den Markt kommen, werden die Preise ja sehr schnell wieder sinken. Und damit wird auch der finanzielle Druck auf Putin dann höher. Aber im Moment, in den letzten Tagen zumindest, ist Putin ein Profiteur.
Herr Lange, das wäre es von mir. Haben Sie noch etwas, wo Sie sagen, das ist Ihnen jetzt aufgefallen bei der Konferenz, das sollten wir wissen?
Ja, ich glaube, es ist immer noch so, wenn man hier in Indien ist, dass es zum Thema Russland-Ukraine, aber auch zum Thema Iran, Mullah-Regime sehr, sehr unterschiedliche Auffassungen gibt. Jetzt, also ich bin persönlich jetzt so, ich streite mich gerne. Ich habe sozusagen mit dem Austausch unterschiedlicher Auffassungen überhaupt kein Problem. Finde, man muss auch streiten können, argumentieren können und nicht immer sagen, alle anderen Auffassungen sind illegitim und die sollen bitte den Mund halten. Was ich aber auch sehe, ist, es gibt schon gemeinsame Interessenlagen, über die es sich lohnt, ganz im Sinne der neuen Geopolitik, sich auszutauschen und zu überlegen, was man denn machen kann. Das werden dann keine großen internationalen Organisationen wie die UN, das sind dann vielleicht eher so situative Bündnisse. Aber ich fände das eine interessante Entwicklung, deswegen habe ich das auch erwähnt, zum Beispiel mit der Frage, kann man nicht darüber nachdenken, wie man die Straße von Hormuz demilitarisiert und dauerhaft sichert und wer sich dafür einbringt und wer dafür ein Interesse hat. Ich glaube, wir brauchen solche Handlungsfähigkeit in der Sicherheitspolitik in unterschiedlichen Gruppen von Staaten.
Herr Lange, dann sage ich ganz vielen Dank für Ihre Zeit, für Ihre Einschätzung und viele Grüße nach Indien.
Danke für die Einladung. Bis bald.
Für heute war es das mit unserer Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Die nächste Folge gibt es am kommenden Dienstag und bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, Lob und Kritik. Alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Und damit verabschieden sich Astrid Korall
und Anna Engelke.
Ganz nah dran. Das ARD-Radio-Feature begleitet einen Bundeswehreinsatz in Litauen.
Wir müssen nicht erst verlegen an die NATO-Ostflanke. Wir sind bereits an der NATO-Ostflanke. Wir sind präsent.
An vorderster Front.
Ich muss mich psychisch darauf einstellen, auf diese Schrecken des Krieges. Das ist Teil der Abschreckung.
Das ARD-Radio-Feature. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.